Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Ein Jahr zwischen Kotti und Kapiteln. Oh mein Gott, Yannick hält einen kleinen Muffin, einen aufblasbaren Muffin in der Hand mit einer Kerze drauf und der macht ganz komische Geräusche.
Hallo Kara.
Hallo Yannick.
Hallo ihr Lieben. Happy Birthday. Es gibt uns seit einem Jahr.
Happy Birthday to us.
Happy Birthday to us. Ich lasse jetzt mal aber diesen Knisterluftballon aus meinen Händen.
Lass den mal fallen. Moment. Ja. Hey, Kara, crazy.
Es ist so abgefahren. Es ist so krass. Wir nehmen einfach unsere Jubiläumsfolge auf.
Ja.
Vor allem ein Jahr ohne Unterbrechung.
Wir haben keine Pause gemacht.
Leute, jeden zweiten Dienstag gab es eine neue Folge.
Manchmal mit Video, manchmal auch, oh mein Gott.
Einmal eigentlich ohne, die Videodatei gelöscht hat.
Shame on me. Aber ansonsten konntet ihr uns auch immer angucken und nicht nur anhören.
Wollen wir darauf anstoßen?
Auf jeden Fall.
So. Cheers, Kara.
Cheers.
Prost. Ich hab dich lieb.
Ich dich auch. Und wir stoßen an mit Sekt.
Ja, ich sag mit, was wir anstoßen. Und zwar haben wir die wirklich allersüßeste Post bekommen von meiner Schwiegermutter, von Yvonne.
Grüße gehen raus an Yvonne.
Yvonne liest seit erster Stunde mit und hat uns auch gesagt, wie viel Freude ihr dieser Podcast bereitet und dass sie sich jeden zweiten Dienstag so sehr auf eine neue Folge freut. Und sie hat uns ein Paket geschickt mit Herrschaftsgespritzt.
Das klingt irgendwie ein bisschen komisch.
In Hessen macht man ganz komische Sachen.
Das Hessische.
Und zwar hat sie raufgeschrieben, so lässt es sich auch heute noch feiern. Denn wenn die Hessen früher etwas zu feiern hatten, gaben sie Sekt anstatt Wasser in ihren Schobbe-Apfelwein.
Appleboy.
Genau. Und das zusammen mit Gummibärchen und diesem Luftballon und einer ganz süßen Karte haben wir zum Einjährigen bekommen.
Sweet.
Ganz, ganz süß. Kara. Ein Jahr zwischen Kotti und Kapiteln.
Es ist crazy. Ein Jahr, 14 Bücher. Also heute besprechen wir unser 14. Buch. Und Leute, wir hatten heute Morgen schon einen totalen
Mindfuck.
Also wirklich so richtig, weil wir so waren, Moment, es ist doch ein Jahr, es müssten doch 12 Bücher sein.
Und dann stand ich vor diesem Bücherstapel und habe nochmal abgezählt und war so, Blue Sisters, August.
Halbinsel,
September, so ging es immer weiter.
Und wir waren so, es sind 14.
Es sind irgendwie 14.
Naja, aber uns ist dann irgendwann der Einfall gekommen, ja klar, vielleicht gab es auch mal einen Monat, wo wir 2 Bücher gelesen haben, weil die Wochen so lagen, wie sie denn lagen vielleicht.
Und das können wir euch jetzt nicht wirklich erklären, aber das, genau, deswegen besprechen wir heute das 14. Buch.
Crazy.
Wir haben nicht nur in dem einen Jahr so tolle Bücher besprochen und einige auch nicht so tolle, aber immerhin gab es immer tolle Besprechungen. Ihr habt uns so geile Nachrichten geschickt, ihr habt mitgelesen, ihr habt mitgerankt, ihr habt mitgefiebert.
Ihr habt mitgehört vor allem. Leute, genau. Wir sind mittlerweile so eine schöne große Community geworden. Wir haben 20.000 monatliche Hörer, das hätten wir am Anfang nie gedacht.
Und Hörerinnen, Kara.
HörerInnen und am Anfang weiß ich noch, als wir angefangen haben, waren wir so, ja, so 2000 FollowerInnen auf Instagram wäre irgendwie cool.
Das wäre cool. Das war unser Anfangsziel, weil warum wir das machen wollten. Wir wollten Lesen als isoliertes Hobby beenden. Wir wollten ein Gemeinschaftsgefühl kreieren, dass man in einer Community liest, auch wenn man sich nicht jede 2 Wochen irgendwo oder jede 4 Wochen in einem Wohnzimmer wirklich persönlich trifft, so treffen wir uns doch wenigstens im digitalen Raum und haben es wirklich geschafft, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und uns folgen jetzt, Stand heute, 47.000 FollowerInnen auf Instagram. Das ist total absurd.
Ihr seid so crazy.
Danke.
Es ist so schön, dass ihr mit uns lest und dass dieses Konzept so aufgegangen ist, dass wir irgendwie das Gefühl haben, ihr seid so engagiert dabei und ihr schickt uns immer alle eure Meinungen und die Rankings macht ihr immer mit und das ist irgendwie einfach toll zu sehen, wie das so langsam, aber auch voll organisch und stetig gewachsen ist. Und
genau.
Einfach irgendwie wollten wir an der Stelle auch einmal Danke sagen.
Danke
an euch
und danke auch an die ganzen tollen Verlage, die uns im letzten Jahr unterstützt haben. Wir dürfen immer, wenn wir announcen, welches Buch wir als nächstes lesen, 20 Exemplare verlosen. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass uns die Verlage so unterstützen und wir haben so tolle Kooperationen auch schon im ersten Jahr mit den Verlagen gehabt und durften Bücher vorstellen, Leseempfehlungen von uns. Das ist wirklich, es ist eine riesige Freude.
Das ist eine Riesenfreude.
Und wir lesen ja nicht nur gemeinsam Bücher, sondern in den Zwischenfolgen, in den Book Talk Editions, laden wir auch immer Gäste und Gästinnen ein und reden über, wir sagen immer, everything book related. Und da war unsere Idee, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, dass wir auch uns, ne, dass wir beide uns ein Grundwissen aufbauen, wie funktioniert eigentlich die Literaturbranche. Und wir haben so tolle Gespräche geführt, wir haben über das Verlagswesen geredet, über Filmadaptionen geredet, über Hörspiele geredet, über Cover geredet, übers Übersetzen geredet. Es gab so viele tolle Themen schon und ich habe das Gefühl, ich habe einen großen Schatz mir selbst an Wissen aufgebaut.
Auf jeden Fall.
Es ist auch ein großes Geschenk für uns gewesen, die Folgen, oder sind es auch immer?
Immer.
Noch?
Also ja. Und auch nochmal danke an all unsere Gästinnen und Gäste, die da waren. Ihr seid mega und ihr habt uns so viel Wissen über die Buchbranche und über eure spezifischen Gewerke, wie man ja so schön sagt, mitgegeben und auch der Community. Das ist einfach fantastisch, dass wir, also, weil ich glaube, wir sind ja auch ein bisschen naiv da reingestartet. Ne?
Ganz
wir
naiv, waren so, aber wir vielleicht waren, war das auch richtig.
Das war
so.
Genau das Richtige wahrscheinlich. Ja.
Ja, da ist auf jeden Fall, es wird noch viel passieren. Wir haben noch ganz viele Ideen. Die Liste an potenziellen Gästen und Gästinnen ist noch sehr lang.
Auf jeden Fall. Yannick.
Was denn?
Was war dein Highlight im ersten Jahr zwischen Kotti und Kapiteln?
Mein Highlight. Ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass wir im ersten Jahr eine Live-Aufzeichnung hätten.
Vor ausverkauftem Haus.
Genau. Und wir durften mit Eva Prabenschüfer zusammen mit der Buchbox Berlin und Rowohlt Evas Premiere zu ihrem Debütroman Weißer Sommer moderieren in Berlin, im Kolosseum Berlin. Und das war, da ging schon ganz doll die Pumpe, bevor wir da auf die Bühne gegangen sind, weil ich dachte, das kann nicht sein, wir nehmen immer so ein Team in unserem Wohnzimmer auf. Wir beide sitzen hier auf den Stühlen, Felix liegt hinter der Kamera auf dem Teppich und hat Kopfhörer auf und guckt, dass der Ton funktioniert. Es kann doch jetzt nicht irgendwie sein, dass wir vor ausverkauftem Haus sind und wirklich so tun, als wüssten wir, wie man moderiert. Und wir so, wen würdest du daten?
Es ist uns geglückt.
Und das war schon wirklich eines meiner Highlights. Und dann auch, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht dein Highlight vorweg, aber dass wir dann auch eine eigene Live-Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, ja, in Christinas Buchhandlung Ebert und Weber in Kreuzberg zu Super Einsam, unsere erste Live-Book-Club-Edition. Es war so geil, weil das war ein ganz begrenzter Raum. Wir haben die Sitzplätze verlost. Wir hatten 45 Plätze zur Verfügung. Und das war so toll, dass wir einen mini-mini-Teil der Community persönlich kennengelernt haben und auch in den Austausch gekommen sind.
Und ihr euch auch untereinander connecten konntet,
total,
die da waren. Also das war ja auch noch ganz süße Gespräche haben wir da beobachtet. Ja. Und ja.
Also das müssen wir auf jeden Fall wieder machen.
Das machen wir auf jeden Fall wieder. Vielleicht, wenn es so ein bisschen mehr cozy wieder wird.
Genau, wir hatten eine Sommer-Edition. Vielleicht machen wir eine Glühwein-Edition.
Auf jeden Fall.
Und Cara, dein Highlight?
Also die beiden, die du genannt hattest, auf jeden Fall auch. Mhm. Und Yannick, erinnerst du dich an den Tag, als wir die Live-Podcast-Folge mit Eva gemacht haben? Da ist ja noch was total Abgefahrenes passiert. Es war ein overwhelming-Tag. Wir haben ja an dem Tag auch unser Billboard revealed.
Oh mein Gott, dieses
und
Billboard.
Es war total krass. Ermöglicht durch Amazon Music war unser Clip zum Podcast auf drei großen Video-Billboards an der Warschauer Straße, an der Uber-Arena,
und
an der Eastside. Ja, also
es war crazy. Wirklich, es war so krass, dass das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass wir überhaupt jemals auf so einem Billboard landen, Cara.
Das waren so
Join the Book Club,
ja. Das war wirklich ein krasser, krasser Tag.
Ich bin einfach so froh und vor allem bin ich auch einfach so froh und so excited about everything that comes next. Ja, also wir haben ja noch, was ich gerade schon meinte, viele Pläne. Wir haben für unser zweites Jahr uns zusammengesetzt und überlegt, was könnten wir verbessern, was könnten wir ergänzen. Ja, ich freue mich ganz doll übrigens, wir werden zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse sein.
Oh ja.
Also wir werden da privat rumlaufen. Ne? Und ich freue mich auch, die ganzen tollen Menschen, die wir kennengelernt haben aus den Verlagen, die aber nicht in Berlin sitzen, dass wir die auch mal persönlich kennenlernen und einfach, ich war noch nie auf der Frankfurter Buchmesse.
Ich auch nicht, es ist crazy. Wir haben jetzt gerade kürzlich den Tipp bekommen, dass wir auf jeden Fall Augentropfen mitbringen sollen.
Ja, weil es da so trocken ist.
Weil es so trocken ist. Die Luft ist trocken.
Und es wurde gesagt, dass irgendwas in der Luft ist, dass man so ganz schnell in Deep Talk reinkommt,
ja,
und alles von sich preisgibt. Das werden werden wir euch dann Ende Oktober erzählen.
Auf jeden Fall.
Eine Sache, die wir übrigens verändern, ist eine kleine Klitzigkeit bei unserem Ranking. Wir haben gemerkt, dass wir, also ihr könnt ja immer ranken, ne? Das Formular oder den Link zum Ranking findet ihr immer in unseren Insta-Highlights zu dem Buch, das wir gerade lesen. Und dort gibt es 6 verschiedene Kategorien, in denen wir das Buch bewerten und man kann immer 1 bis 10 Punkte geben. Und dann wählen wir daraus den Durchschnittswert, dann habe ich ein Ranking, Kara hat ein Ranking und die Community, ne?
Hat auch
ihr
ein
über
Banking.
Das Formular, ihr habt auch ein Ranking. Und aus den 3 Werten bekommt dann das Buch ein Zwischenkotti- und Kapitelsiegel. So. Wir haben jetzt aber bemerkt, dass wir diese 1 bis 10 Benotung, sage ich jetzt mal, ein bisschen kompliziert finden, also auch für uns persönlich kompliziert finden. Deswegen haben wir uns entschieden, das runterzubrechen von 1 bis 5. Man kann jetzt 1 Stern geben für sehr schlecht. Oh Gott. 2 Sterne geben für schlecht. 3 Sterne geben für mittel. 4 Sterne geben für gut. Und 5 Sterne geben für sehr gut. Das heißt, damit starten wir beim nächsten Buch. 1 bis 5 Sterne wird es ab sofort geben.
Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, dass wir uns einmal zusammengesetzt haben und so ein bisschen gebrainstormt haben. Und Leute, wir können euch versprechen, es werden so viele exciting Sachen im nächsten Jahr passieren. Also wir haben es ja schon angekündigt, irgendwie, wir werden auf jeden Fall mal nochmal was live machen. Mhm. Ansonsten sind da einige Dinge in der Pipeline, über die wir jetzt gerade noch gar nicht so viel verraten können.
Surprise, surprise.
Aber die Surprises werden sich aneinander reihen. Oh Gott, jetzt verspreche ich voll viel, aber
jetzt alle
stay
so, wann
tuned.
Passiert denn mal was? Genau.
Stay tuned.
Stay tuned. Und apropos stay tuned, für alle die sich noch nicht für den Newsletter angemeldet haben. Wir haben nämlich einen ganz tollen Newsletter, der alle 2 Wochen immer einen Tag nach der Folge rauskommt. Und da könnt ihr euch anmelden. Der Link ist auch in den Insta-Highlights oder auf unserer Website, wo übrigens auch nochmal unser ganzes Konzept erklärt ist, zwischenkottiundkapiteln.de. Dort kann man sich auch für den Newsletter anmelden. Und in dem Newsletter sind immer die Shownotes. Wenn unsere Gäste und Gästinnen ihre 3 Lieblingsbücher mitbringen, sind sie da nochmal mit Links aufgeführt. Wir haben exklusive Kulturtipps, wir haben Filmtipps und wir haben immer eine exklusive Buchempfehlung in unserem Newsletter. Also dafür auch gerne anmelden. Werbung. Unser heutiger Kooperationspartner ist Hansa Berlin. Beim Hansa Verlag ist nämlich ein unfassbar krasses Juwel erschienen. Und zwar der 3. Roman von Douglas Stewart, John of John. Ich weiß nicht, ob ihr von Douglas Stewart schon Bücher gelesen habt. Wenn nicht, solltet ihr das ASAP nachholen. Douglas Stewart hat mit seinem ersten Roman Shaggy Bane direkt einfach mal den Booker Prize gewonnen und seinen 2. Roman Young Mango, der schließt sich da einfach perfekt an. Jetzt kam sein 3. Roman raus. Ich war in Potsdam gerade und bin da mit dem Fahrrad über, da war so ein ganz süßer kleiner, wie so ein kleiner Queer Space in Potsdam, wie so ein kleiner CSD in Potsdam. Wir haben eine Fahrradtour gemacht und ich bin über den Platz gefahren und da war auch ein kleiner Buchstand mit queerer Literatur und ich las nur John of John und ich hatte das noch nicht davon gehört, dass dieses Buch rauskommen wird. Ich bin sofort zu dieser Buchhändlerin gegangen und habe gesagt, ist das etwa der neue Roman von Douglas Stewart? Und sie so,
It is.
Und ich so, nehme ich, weil ich so aufgeregt war, das neue Buch zu lesen. Und was soll ich sagen, er hat es einfach wieder genailed.
John of John erzählt die Geschichte von Cal, der quasi nach London geht. Er kommt ursprünglich von einer kleinen Insel, einer kleinen schottischen Insel. Mhm. Und da ist nicht viel los. Also da sind halt Schafe und
wenig
ein paar
Menschen,
Leute.
Alle kennen sich. Egal, was man macht, man wird beobachtet von den anderen. Und was eine ganz große Rolle spielt, ist die Kirche und die Religion.
Alle sind da mega gläubig. Genau. Es ist die Presbyterianische Kirche. Wow, ich habe es geschafft, das auszusprechen, ohne mich zu verhaspeln.
Ich wollte es gerade nicht sagen, weil ich nicht genau wusste, an welcher Stelle die Konsonanten stehen.
Jedenfalls sind die Leute da sehr, sehr gläubig. Und genau. Sein Vater ist auch Kantor in der Kirche, in der Dorfkirche. Und wie gesagt, Cal geht weg, er studiert in London, er kommt zurück, weil er einen Anruf bekommt von besagtem Vater, dass seine Großmutter krank ist. Und zurück auf der Insel merkt man relativ schnell, dass sowohl der Vater als auch der Sohn eigentlich viel unterdrücken ihrer eigentlichen Identität, im Spezifischen ihrer Sexualität.
Genau. Beide sehen irgendwie in dem anderen das, was sie in sich selbst fürchten oder an sich selbst fürchten. Und Cal zieht wieder zurück unter das Dach seines super streng religiösen und repressiven Vaters. Und es ist das Buch, es tröpfelt so vor sich her, aber auf die positivste Art und Weise. Es ist, als würde man sich einen ganz langsamen, ganz besonderen, ganz poetischen Film anschauen.
Du sagst ganz oft, wenn es um so Arthouse-Filme geht, dass man da 2 Minuten lang die Gräser im Wind sieht. Und genau das passiert bei John of John auch, aber in the best way possible.
In the best way. Er beschreibt es einfach auf so eine unfassbare Art und Weise, dass es einen ganz krassen Sog aufbaut. Und das, was worin Douglas Sud so ein Meister ist, ist das Zwischenmenschliche so detailliert darzustellen, diese Beziehung, die es innerhalb dieses Buches gibt. Es gibt übrigens eine Großmutter, die so den kleinen komödiantischen Charakter einnimmt.
Die ist der heimliche Star des Buches.
Die ist nämlich der heimliche Star, genau. Und das ist nämlich auch sehr wichtig, weil die lockert das alles so ein bisschen auf. Denn es ist auch einfach wahnsinnig berührend und traurig, deswegen braucht es die Großmutter. Apropos traurig, ich spoiler nicht, aber es hat mich absolut zerrissen. Ich habe so geflennt am Ende, als ich das Buch beendet habe, dass ich dann mich beruhigen musste. Dann habe ich Felix davon erzählt, worum es in diesem Buch geht und habe wieder angefangen zu weinen. Es war wirklich, es ist so,
fühle ich.
Es ist so schlimm, weil er diese Charaktere so krass zeichnet, dass man die ganze Zeit so ist wie, du kannst, also leb doch einfach dein Leben, leb dein Leben, sei ehrlich zu dir und komm aus dir raus. Und, ach, es ist
absolut dramatisch.
Genau.
Und aber eben gleichzeitig so langsam erzählt und mit so ganz vielen feinen Beobachtungen. Also eine meiner Lieblingsstellen ist, die stellen ja Tweet-Stoffe her. Mhm. Und es wird sozusagen beschrieben, wie der Vater die unterschiedlichen Farben für den Tweet mischt. Mhm. Und das ist so schön beschrieben, weil Douglas Stewart quasi diese Verbindung aufmacht zwischen den Farben der Landschaft, den Farben der Stoffe und was dann am Ende dabei entsteht, was ja eigentlich wie auch ein kleines Kunstwerk ist. Und Leute, wir sagen euch eins, John of John ist ein absolutes Kunstwerk.
Es ist ein
und
Kunstwerk.
Eine Leseempfehlung sondergleichen. Ihr müsst euch auf jeden Fall ziemlich viel, oder je nachdem wie schnell ihr lest, ein bisschen Zeit einplanen,
ja,
um dieses Buch zu lesen. Aber es ist wie eine kleine Reise, auf die man geht.
Viel Spaß auf dieser Reise von John of John. Happy Reading.
Happy Reading.
Kara, bevor wir gleich mit der Buchbesprechung anfangen, möchte ich aber noch, dass wir einmal ganz, ganz kurz mal über etwas reden, was wir in der letzten Zeit erlebt haben. Und zwar waren wir am Dienstag auf einem Benefizkonzert.
Ja, wir waren auf dem Benefiz.
Aber die Kirche so schön aussprechen können, ne? Und dann bei Benefiz, da hakt es bei dir.
Beim Benefizkonzert. jetzt irgendwie gerade Vibe-Change zum Anschlag auf den Berliner CSD.
Mhm.
Und
organisiert von Baran Kock.
Genau, Baran Kock hat wirklich so viele tolle Leute da auf die Bühne geholt.
Krasses Line-Up in
Krasses
Kürze
Line-Up.
Zusammengestellt.
In der Columbia-Halle hat es stattgefunden, war auch wirklich krass bewacht.
Ich glaube, es war innerhalb von 8 Stunden ausverkauft.
Ja.
Es war krass, also wirklich der Columbia-Damm war
abgesperrt
davor. Es war ganz beunruhigend, dass man quasi, ne, also ich habe das noch nie erlebt, auf ein Konzert zu gehen, wo man quasi mit dem Auto davor nicht langfahren, also Columbia Halle, das ist eine
viel befahrene Straße
davor, ja. So, da ist einfach, da waren überall Poller.
Ja. Es wurden, also die tollen Künstlerinnen und Künstler, die da aufgetreten sind, haben auch ganz oft gesagt, wie mutig es ist, dass die Leute jetzt da sind,
ja,
und dass die laut sind und dass es so wichtig ist, und das stimmt. Also das ist genau der Punkt, aber natürlich wurde einem auch so ein bisschen bewusst, wie bedrohlich die Lage einfach gerade ist, und das ist schon erstaunlich, dass wir da jetzt gerade sind, und umso wichtiger ist es, trotzdem laut zu sein, trotzdem da zu sein. Und ein großer Dank geht auch wirklich raus an Baran Kock und an alle, die das organisiert haben, weil es war so ein tolles Konzert und wirklich bewegend und
ich hab,
so viele
wirklich,
Leute da.
Ich musste mich ganz so zusammenreißen bei den Reden, weil jeder Künstler, jede Künstlerin natürlich noch eine Rede gehalten hat. Dann war einer vom Vorstand vom Berliner CSD da. Es waren 2 vom CSD Bautzen da, haben über ostdeutsche CSDs geredet.
Das fand ich das Krasseste, muss ich ganz ehrlich
sagen.
Ja,
es war wirklich krass. Ja. Weißt du, was ich am bewegendsten fand an dem Tag? Dass gesagt wurde, Er denkt auch an alle, die da waren auf dem CSD und die in den nächsten Tagen von Familie und FreundInnen keine Nachricht bekommen haben, wie es ihnen geht. Mhm. Das war ein Perspektivwechsel, der so eingeschlagen hat.
Ja.
Dieses, und zwar gar nicht nur im Sinne von, warst du in der Nähe, geht's dir gut, sondern was macht es mit dir? Wie geht's dir? Brauchst du Unterstützung? Mhm. Das war irgendwie, da hatte ich total Gänsehaut und die Tränen schossen mir wirklich in die Augen. Also es war ein unfassbar bewegender Abend. Und liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz auf die voranstehenden Wahlen zu sprechen kommen. Bitte, bitte nutzt eure Stimme und geht wählen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gerade alles dafür tun, dass die Demokratie in diesem Land erhalten bleibt. Für alle Berliner und Berlinerinnen unter euch, die demnächst wählen gehen, wenn die Folge rauskommt, es gibt seit gestern den Wahl-O-Mat online. Macht einmal den Wahl-O-Mat, damit ihr wisst, welche Partei am besten zu euch passt. Und setzt eure Stimme und nutzt eure Stimme bitte, weil es ist wirklich wichtig, dass jede Stimme gegen rechts zählt. Nutzt eure Stimme und setzt euer Haken für eine Partei, die die Demokratie weiterhin erhalten lassen möchte.
Ja, also wirklich, es ist ein Geschenk, diese Stimme zu haben, dieses Recht zu haben, mitzuentscheiden. Und deswegen macht es auf jeden Fall. Und es kommt auf jeden Einzelnen und jede Einzelne an.
Genau. Küsse gehen raus. So, jetzt müssen wir einen Clear-Cut. Wir starten, würde ich mal sagen, mit unserer Buchbesprechung, oder?
Das machen wir.
Perfekt. Kara?
Ja?
Wir haben in den letzten Wochen Heart the Lover, wollte ich gerade sagen, Herzkönig von Lily King gelesen. Und üblicherweise bekommen wir ja von unseren Autorinnen und Autorinnen eine kleine Grußbotschaft.
Heißt üblicherweise? Die sind so nett und schicken uns die.
Weil wir danach fragen.
Weil wir danach lieb. Fragen.
Wir so klimper, klimper mit den Augen. Habt ihr Lust, uns eine Sprachnachricht zu schicken?
Das ist ganz nett, wenn ihr uns die schickt.
Das lieben wir ganz
das
doll.
Das lieben wir.
Bei Lily King war es ein bisschen schwieriger, weil Herzkönig gerade weltweit so abgeht, dass sie einfach keine Zeit gefunden hat, uns eine Grußbotschaft zu schicken. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben Kontakt aufgenommen zu der Übersetzerin des Romans, zu Eva Bonnet. Und die liebe Eva hat uns eine Grußbotschaft dagelassen, die ich jetzt einmal abspielen möchte.
Hi ihr Lieben, mein Name ist Eva Bonnet und ich melde mich heute stellvertretend für Lily King, deren wunderbaren Roman Heart the Lover ich ins Deutsche übersetzt habe. Er heißt jetzt Herzkönig und ich freue mich total, dass ihr von der zwischen Kotti und Kapiteln Community ihn auf eure Leseliste genommen habt. Ich kann mich noch total gut an die Arbeit erinnern, vor allen Dingen an dieses Zeitreisegefühl von, oh mein Gott, wie haben wir das damals geschafft, uns ohne Handy zu verabreden und nicht ständig zu verpassen. Und dann ist mir eingefallen, ja doch, das Buch liefert ja ein sehr eindrückliches und trauriges Beispiel dafür, dass man sich dann eben doch mal verpasst hat. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß bei der Lektüre. Liebe Grüße.
Liebe Grüße gehen raus an Eva und vielen Dank für diese tolle Nachricht.
Vielen Dank, Eva.
Also mir juckt es ja direkt in den Fingern, gleich was zu sagen, apropos verpassen, weil es gibt ja auch einen kleinen Unterschied zwischen ich verpasse jemanden und ich ghoste die Person, aber dazu später mehr.
Ganz, ganz kurz, auch dazu später mehr, aber bis ich erstmal gecheckt habe, dass das Buch in der Vergangenheit spielt, ohne Handys. Also Janik, ich war die ganze Zeit so wie, warum tauschen die keine Nachrichten aus?
Janik, das war meine...
Warum gibt es kein FaceTime?
Das war eine meiner Fragen, die ich mir notiert habe für dich. Ich habe mir Fragen notiert für dich. Ich war so, in welcher Zeit spielt das Buch für dich? Weil ich nämlich irgendwie, es geht ja dann irgendwann zwischenzeitlich auch nochmal um irgendwie Ostblock und bla 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 und so.
Ja,
und
man
ich
war so wie, hä?
Naja, und dann war ich so, okay, die sind jetzt Mitte, Ende 40 in der Jetztzeit offensichtlich. Dann waren die ja, das muss ja dann irgendwie 80er gewesen sein wahrscheinlich.
Ich habe das ganz lange nicht, ich habe auch ganz lange nicht gecheckt, dass die so jung sind.
Aber
ich würde sagen,
von vorne. Wir haben schon so viele, oh mein Gott, wir sind.
Es geht wieder
wir
los.
Wir starten wieder chaotisch rein, aber wir starten jetzt strukturiert.
Wir starten ja jede Buchbesprechung mit einer kleinen Passage, die wir vorlesen. Ich bin wieder dran dieses Mal.
Janik ist dran.
Und meine Passage ist wirklich ganz kurz. Wir haben uns überlegt, was wir vorlesen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir einfach die erste Seite vorlesen, die ganz, ganz kurz ist. Es ist nämlich ein kleines Intro und das geht so. Du wusstest, eines Tages würde ich ein Buch über dich schreiben. Einmal hast du gesagt, ich hätte schon die ganze Hitparade durch, dich ausgenommen. Ich werde nie erfahren, wie du es erzählt hättest. Für mich beginnt es hier. Und zwar so. Gänsehaut am ganzen Körper.
Gänsehaut am ganzen Körper. Und so geht es ja auch weiter in dem Buch. Jannik, es geht in dem Buch um, ja, wie fängt man das denn jetzt an? Also
wie,
es geht,
genau, wie erzählt man,
achso, wie fasst man das zusammen?
Ich möchte eine ganz, ganz wichtige Sache sagen für alle, die neu dazugekommen sind. Das hier ist eine Buchbesprechung. Wir spoilern. Wir reden über das ganze Buch, ja? Also wenn ihr Herzkönig noch nicht gelesen habt, schaltet
dann
lieber jetzt aus und lest das Buch und hört die Folge dann weiter, weil wir erzählen, wie es ausgeht.
Von vorne bis hinten wird alles durchgekaut.
Und jetzt fassen wir aber einmal ganz kurz zusammen, worum es geht.
Genau.
Und wie wir die Protagonistin überhaupt nennen wollen. Wollen wir sie einfach die ganze Zeit Jordan nennen?
Ja, genau. Also es geht um Jordan und Jordan ist am College und besucht da einen Literaturkurs und sieht da zwei Dudes. Jungs, die offensichtlich mega dicke sind, auch mit dem Professor, den sie total beeindruckend findet und so weiter. Und sie catcht die Aufmerksamkeit der beiden, weil sie eine sehr kluge Kurzgeschichte geschrieben hat, die der Professor total abfeiert. Und aus dem Ganzen entwickelt sich, Leute, endlich lesen wir ein Buch mit einem Liebesdreieck. Ich habe mich ja so doll gefreut. Jordan lernt Sam und Yash kennen. Ich habe ihn Yash genannt.
Ich habe ihn auch Yash genannt. Okay. Y-A-S-H.
Genau. Sie lernt Sam und Yash kennen. Die beiden sind sehr gut befreundet. Die wohnen auch zusammen und sind irgendwie Buddies. Und zunächst kommt Jordan mit Sam zusammen.
So die ersten 30 Seiten ungefähr.
Die ersten 30 Seiten.
Oder 40.
Es ist, wie gesagt,
Ah, nee, 40. Ich habe mir aufgeschrieben, weil das Gespräch über den Elternbesuch ist auf Seite 44.
Gottes Willen. Also wir steigen... Es ist ein dünnes Buch und es ist wirklich sehr, sehr dicht. Die Geschichte wird sehr dicht erzählt. Habe ich geliebt, finde ich geil. Die ersten 40 Seiten sind dann eben, wie gesagt, diese Beziehung mit Sam. Und dann merkt man aber schon relativ schnell, dass die eigentliche Liebesgeschichte und der eigentliche Herzkönig Yash ist. Und dazu auch eine Frage an dich, lieber Jannik. Ab wann hast du gecheckt, dass Yash eigentlich der Herzkönig ist?
Viel zu spät, Cara.
Wirklich? Ich
ja,
habe sofort
so
gerafft.
Relativ schnell. Nein, ich hatte mir nur Notiz gemacht, als sie sich dann von Sam getrennt hat, war ich so wie, dann hat sie nämlich ein Date mit Yash, was ich gar nicht gefühlt habe, das Date.
Ja.
Weil ich war so wie, hä, Moment, aber es ist doch die Liebesgeschichte zwischen Jordan und Sam. Was macht denn Yash hier? Haben die gerade wirklich ein Date? Nee, sie kommt doch bestimmt wieder mit Sam zusammen.
Nein.
Ja, aus die Maus. Natürlich kommt sie nicht wieder mit Sam zusammen.
Aus die Maus. Und dazu habe ich will ich einen kurzen Sprung machen. In der Zeit, weil es gibt dann quasi eine Szene auf Seite 201. Ich lese vor. Da sagt Sam zu Jordan: Ich wusste es. Ich wusste es vielleicht sogar schon vor euch. Vielleicht wollte ein perverser Teil von mir sehen, was passieren würde.
Ja. Mein perverser Teil hat es nicht gesehen.
Also mein perverser Teil hat es schon relativ schnell gecheckt. Ich war so... Also auch
die eigentliche Liebesgeschichte
ist zwischen den beiden.
Okay, also machen wir weiter. Yash und Jordan verlieben sich also. Jordan geht ein Jahr nach Frankreich, weil sie dort schreiben möchte, aber sie ist als Au-pair in Frankreich. Yash kommt sie auch besuchen. Sie schmieden irgendwie Pläne, dass sie zusammen nach New York ziehen. Yash, sie wollen sich am Flughafen treffen. Yash kommt nicht.
Ja.
Ende des ersten Teils.
Genau, also es geht nicht ums Verpassen, sondern der Mann ghostet sie einfach knallhart. Und Leute, wie gesagt, wir reden über eine Zeit, in der Ferngespräche super teuer sind, die schreiben sich mal ab und zu Briefe, aber es ist jetzt nicht so wie heute, dass man die ganze Zeit FaceTime und über irgendwelche Nachrichten Kontakt haben könnte. Und dann stellt euch vor, ihr steht am Flughafen, wo ihr eigentlich verabredet seid mit der Love of Your Life und die kommt einfach nicht.
Ja.
Und dann,
wir machen mal kurz den Inhalt schnell weiter. Dann gibt es einen Zeitsprung. Jordan hat mittlerweile einen Mann und zwei Kinder. Es ist ja sowieso die ganze Zeit aus der Sicht von Jordan erzählt. Yash kommt sie irgendwann einmal besuchen nach Jahren und dann gibt es einen Teil 3. Yash ist im Krankenhaus. Jordan fliegt zu Yash, um sich zu verabschieden von ihm. So, Punkt. Dazu kommen wir später. Das ist die Geschichte. Ne? Also eine lange Liebesgeschichte, erzählt mit einem sehr, sehr großen Zeitsprung. zwei Menschen, die sich zwischenzeitlich verlieren und sich dann wiederfinden. Wollen wir, bevor wir mit der Kategorie, weil ich möchte gleich einfach direkt die Besprechung gehen,
ja,
und ich
auf
möchte,
jeden Fall.
Dass wir die Besprechung direkt mit dem Anrufbeantworter starten. Aber vorher lesen wir uns ja immer unsere fünf Wörter vor. Ich fange mal an.
Yes.
Meine fünf Wörter des Romans sind Liebe, Abhängigkeit, Befreiung, Vergangenheit und Entscheidungen.
Entscheidungen habe ich auch. Liebe habe ich auch. Ich habe so erste Liebe, in Klammern. Ich habe Liebesdreieck, weil wie gesagt, ich habe mich tierisch gefreut, dass wir endlich diese Form einmal haben, weil wir das ja immer in unserem Entweder-Oder haben. Für die Leute, die jetzt frisch dabei sind, in unseren Zwischenfolgen haben wir immer ein kleines Entweder-Oder und da kann man sich entscheiden zwischen Liebesdreieck
oder
Daddy-Issues. Genau, jetzt haben wir endlich den Liebesdreieck-Roman. Mein weiteres Wort ist Lebenslüge.
Ja.
Und das letzte Wort ist Sterben, weil ich finde, es geht nicht so sehr um Tod, sondern es geht so um Sterben und Abschied nehmen.
Okay.
Ja. Damit hat man jetzt hoffentlich einen guten Eindruck darüber bekommen, worum es in dem Buch geht.
Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal die Kategorie Anrufbeantworter.
Let's do it.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep. Piep,
piep. Wir haben ganz tolle Nachrichten von euch bekommen. Danke, danke, danke. Wir konnten nicht alle jetzt in die Auswahl reinpacken, aber wir haben uns für ein paar Nachrichten entschieden, die wir abspielen möchten. Und starten werde ich mit einer Nachricht von Paula.
Was mir in dem ganzen Buch nicht so richtig klar geworden ist, ist diese Beziehung, weil Sam und sie in dem gesamten Buch gefühlte 5 Sätze gewechselt haben und das bei ihm ja trotzdem zu so einem Besitzanspruch geführt hat, dass diese Freundschaft fast auf der Kippe stand und es ja auch zu ganz großem Herzschmerz bei ihr geführt hat, das konnte ich irgendwie nicht richtig nachvollziehen, habe ich nicht so richtig verstanden im Buch. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, die Beziehung zu Sam, da haben wir gerade schon mal einen kleinen Teaser gestartet. Sie kommt eben mit Sam zusammen und es ist, was du ja auch meintest, das Buch ist sehr knapp erzählt. Ne? Ich fand den Einstieg total schön. Ich habe relativ spät gecheckt, dass Sam eine Red Flag ist und zwar die roteste.
Dunkelrote Red Flag.
Eine dunkelrote Red Flag. Das habe ich relativ spät gecheckt, aber ich habe das Buch angefangen zu lesen und habe mich, ich war bereit. I was ready. Ich war so wie, okay, Liebesgeschichte, I'm in, Sam, Jordan, go for it. Ich fand das mega cool. Gute Sexszenen, fand ich.
Gut.
Hotte Sexszenen. Sam und Jordan hatten komischen
Sex. Hatten ja keinen,
weil
Sex,
Sam
weil
ja
er
nicht vor
religiös.
Der Ehe, ja. nicht vor der Ehe Sex haben möchte, aber trotzdem irgendwie sie permanent zum Orgasmus gebracht.
Ja.
Und dann fahren sie zu Sams Eltern und dort haben sie sich alle verabredet zu einer bestimmten Uhrzeit. Sie müssen natürlich in getrennten Zimmern schlafen. Und sie denkt, Sam holt sie einfach aus dem Zimmer ab und macht nochmal so Mascara rauf. Und die Eltern und Sam warten aber eine halbe Stunde schon in der Empfangshalle und wundern sich, dass sie nicht kommt. Und sie kommt dann aber mit Mascara und da denken sie halt,
sie wollte sich jetzt nur schminken
sie
und
ist halt
so deswegen Schminkgirl.
Zu spät. Und was macht Sam? Er nimmt sie überhaupt nicht in Schutz.
Zero.
Also das war, die sitzen dann irgendwann im Auto zusammen nach Hause, Sam und Jordan. Und ich war so wie, was ist das für ein riesiges Arschloch?
Mhm.
Ich wurde so wütend.
Mhm. Naja, und das Ganze eskaliert ja dann quasi in so, die streiten sich dann darüber und dann haben sie doch penetrativen Sex.
Dann haben sie doch Sex. Und dann, was ich nicht verstehe, weil dann muss ja Jordan eigentlich, also es gibt noch eine kleine Sache, dass sie sich eventuell über eine Ex-Freundin von ihm lustig gemacht hat. Ne? So, also Meinungsverschiedenheiten hoch 1000 bei den beiden. Und dann gibt es einen Brief, den sie von Sam bekommt, der relativ kurz ist und sie so, okay, und dann geht sie wieder zu ihm zurück. Und ich denke so, warum gehst du jetzt wieder zu Sam zurück? Dann haben sie wieder ein bisschen was miteinander.
Ja.
Und dann, apropos dichte Erzählung, schickt Sam ihr einen Brief und schreibt, tut mir leid, dass wir uns gestritten haben. Manchmal können wir beide ziemlich dickköpfig sein. Ich reise in ein paar Stunden ab. Ich denke mal, unser gemeinsamer Weg ist zu Ende.
Bye.
Das war die Trennung.
Ja.
Was ist denn da los?
Checkt man überhaupt nicht.
Und dann schreibt
aber
er noch.
Aber ich glaube,
Ja. Nee, und dann schreibt er noch, dass sein Vater gesagt hat, dass Jordan angeblich eine Sorte Frau sei, von der man sich scheiden lässt.
Das habe ich mir auch notiert und das finde ich so unglaublich.
What the fuck?
Das Zitat lautet, Moment, O-Ton, der Vater ist, Jordan klingt nach der Sorte Frau, von der man sich scheiden lässt.
Genau, das habe ich gerade gesagt, Kara.
Naja.
Okay, jetzt muss auch Felix im Hintergrund.
Ich war so sauer. Ich bin so sauer, weil dieser Typ.
Ich kann nicht mehr, Kara.
Vielleicht steigt mir der Apfelwein schon zu Kopf.
Okay, schieß los, mach weiter.
Es ist einfach, jetzt habe ich den Faden verloren.
Nein, okay, dieser Typ, es geht um den Vater, der das gemeint hat und Sam, der auch auf seinen Vater, also alles daran.
Naja, und dann löst sich ja später auf, dass der Vater von Sam einfach voll frustrated ist und das über jede Frau sagt.
Also Horror.
Horror, alles daran.
Ich konnte das nicht nachvollziehen. Und eine Sache, die ich auch nicht nachvollziehen konnte, ich verstehe, und das ist einer meiner Kritikpunkte an diesem Buch, ich verstehe diese manipulative Freundschaft zwischen Sam und Yash nicht.
Ja,
ich verstehe, dass es ein Buddy-Ding ist, aber weil jedes Mal, auch wenn Sam wieder zurückkommt, also als die beiden noch zusammen waren, müssen sie so tun, als würden sie sich gefühlt nicht kennen. Und Sam darf auf Teufel komm raus nicht erfahren, dass die zusammen sind. Und ich denke mir, wenn Yash, der eigentlich, finde ich, eine relativ gute Green Flag ist, dachte ich, wenn Yash minimal cool wäre, dann wäre er so wie Sam, ganz im Ernst, ich weiß, das ist gerade richtig kacke für dich, aber pass auf, ich habe hier die Liebe meines Lebens gefunden und ich hoffe, du kommst damit klar, aber ich bin jetzt mit Jordan zusammen.
Ja,
das hat nichts,
aber Yash ist ja schon
zusammen.
Auch, also ja, Yash ist so eine Orange Flag, würde ich sagen, weil im Grunde, also guck mal, ja, der ist natürlich voll cool zu ihr, aber eben, er versteckt sie die ganze Zeit.
Ja, aber
er ist nicht
mega
selbstbewusst,
uncool.
Er ist nicht selbstbewusst Sam gegenüber, er ist auch so. Später im dritten Teil, wenn die darüber reden, sagt er ja auch nur so, ich habe Panik bekommen, wir waren so jung und so.
Ja, sie waren jung, aber ich finde, Yash ist kein, und das finde ich interessant, dass man eine Liebesgeschichte erzählt zwischen zwei Menschen und wirklich mitfühlt, weil zum Thema Gefühle kommen wir ja später noch, aber eigentlich den Typen in der Beziehung gar nicht cool darstellt.
Also,
fand ich interessant. Ja. Wollen wir mal zur zweiten Nachricht
kommen?
Ja,
genau, weil ich wollte gerade sagen, wir haben dazu eine schriftliche Nachricht bekommen von Sarah. Und Sarah schreibt, ich wollte wissen, wie es mit ihr weitergeht, nachdem sie sich von Yash getrennt hatte. Dann kam plötzlich der Zeitsprung aus dem Nichts, ein Ehemann mitsamt Kindern, obwohl ich noch nicht einmal die beiden vorherigen gescheiterten Beziehungen verarbeitet habe. Ich auch nicht, by the way. Ich war sauer auf Yash, ich wollte weiterhin sauer sein. Umso schwerer nachvollziehbar war alles danach. Was soll das heißen, er liegt im Sterben? Hallo, wir haben uns gerade getrennt, nachdem er uns heftigst geghostet hat und wir sind noch nicht damit fertig, wütend zu sein. Und Sarah, ich fühle das so doll, weil wir haben bis jetzt ein nicht unwesentliches Detail in dieser ganzen Geschichte verschwiegen. Am Ende des ersten Teils wird nämlich klar, dass Yash Jordan nicht nur geghostet hat an diesem Flughafen, sondern Jordan ist im fünften Monat schwanger.
Dö-dö-dö-düm.
Und als ich das gelesen habe, hat sich ja in mir alles zusammengezogen.
Mhm.
Also stell dir das mal vor.
Ich hab nur dieses gebrochene Herz-Emoji in meine Notes-App geschrieben.
Ja.
Ab dem Moment, dass sie an dieser Gepäckbandort wartete, merkte ich, wie so sich mein Hals zuschnürte und so diese Tränen langsam nach oben gingen. Und dann waren sie aber auch bis zum Ende des Buches so kurz
vorm
Ausbrechen
Anschlag.
Da.
Ja.
Bis sie dann später wie die Niagara-Fälle runtergeflossen sind, aber dazu später mehr.
Also ich verstehe Sarah auf jeden Fall voll, weil eben Yash eigentlich schon eher so greenflaggig daherkommt und dann macht er aber das und es ist ja eine Entscheidung unvorstellbaren Ausmaßes,
ja,
weil Jordan sich dann entscheidet, dieses Kind zu bekommen, es zur Adoption freizugeben. Es ist ein Mädchen, sie weiß nicht, wo das ist. Sie hat ihre Nummer hinterlassen für den Fall, dass die gemeinsame Tochter mit Yash sie kontaktieren will. Das sie passiert nie.
Sie gibt jede Adressänderung an bei der Agentur. Das ist wirklich so traurig.
Und das Krasseste ist halt eben auch, dass sie es Jasch jahrelang nicht erzählt.
Das ist das große Geheimnis, genau.
Das ist das große Geheimnis in der Geschichte. Und ich will dazu eine Stelle vorlesen.
Ja.
Auf Seite 141. Lange Zeit habe ich aus Wut geschwiegen. Ich wollte dich mit der einzigen Waffe bestrafen, die mir blieb. Mit Schweigen. Aber jetzt habe ich den Eindruck, etwas zu sagen würde dich noch mehr verletzen. Irgendwie wirkst du zu schwach dafür. Und das ist halt so krass, weil Jordan ihm das wirklich in der allerletzten Minute,
also wirklich
kurz bevor er stirbt, erzählt mit der Tochter.
Ja.
Und ich finde es auch so interessant, dass sie erst das so umdeutet, als wäre das eine Bestrafung für ihn, ihm das nicht zu erzählen, weil ich habe das nicht so empfunden. Wie hast du das empfunden? Ich finde es schon krass.
Ich glaube, dieses ganze Thema Jasch, ja, sie hat einen neuen Mann, ja, sie hat zwei Kinder und ich glaube ja auch, dass sie diese Kinder und den Mann über alles liebt. Aber es ist diese erste große Liebe, die für sie einen Platz einnimmt in ihrem Leben und sie hat einfach ein Kind zur Welt bekommen. Und das steht ja auch im Buch, das Kind wurde ihr nach einer Stunde aus den Armen genommen, weil die Ärztinnen sonst Angst hatten, dass sie sich emotional zu sehr bindet.
Mhm.
Und sie hat ein Kind mit der allerersten großen Liebe und weiß nicht, wo dieses Kind ist. Also es ist ja auch ein Thema, mit dem sie sich so doll nicht selbst beschäftigen kann, weil es wirklich ihr Herz rausreißt. Und ich glaube, sie kann es Jasch nicht erzählen. Mm. Und ich glaube, sie kann es Jasch auch nicht erzählen, weil sie hat eine neue Familie. Also weißt du, es ist so dieses, was wäre denn, wenn er, nehmen wir jetzt mal an, er ist nicht im Krankenhaus, er ist gesund, sie fährt zu ihm. Also es hätte ja auch passieren können, dass er sagt, wir beide, wir sind's jetzt, wir suchen das, was auch immer. Mm. Oder wir leben jetzt doch zusammen. Also sie hat ja ihre Familie.
Ja, aber eben Jahre später, und das ist ja auch das, was Sarah schreibt, sie versteht überhaupt nicht, wie kommt man denn jetzt da überhaupt an. Also das ist, wie gesagt, der Tatsache geschuldet, dass der Roman sehr, sehr knapp ist. Und ich habe es auch nicht gebraucht, zu erfahren, was ist in ihrem Leben dazwischen noch
ich
passiert
mag so,
und so.
Ich mag so das. Große Zeitsprünge auch sehr. Ich fand es aber doch auch, mir fällt es auch immer auf, dass ich mich dann schwer, und es ging mir bis zum Ende des Buches so, ich konnte mich schwer an ihrem neuen Mann gewöhnen, weil ich einfach nur so bei Jordan hing, bei Jasch hing, dass ich Jasch und Jordan heute mal durcheinander bekomme. Und eine Nachricht von einer anderen Sarah, lustigerweise, eine schriftliche Nachricht war nämlich auch die, Silas ist irgendwie nur ein Nebendarsteller ohne wirklichen Charakter und Eigenschaften. Und das empfinde fühle ich auch. Und dadurch, dass aber ihr neuer Mann eben wie so ein Nebendarsteller daherkommt und keine krassen Charaktereigenschaften hat, finde ich, baut man auch keine Verbindung zu ihm auf und fühlt deswegen immer noch, obwohl sie die neue Familie hat, mit Jasch und Jordan und nicht mit Jordan und Silas.
Voll. Man ist viel mehr involviert natürlich in dieser Liebesgeschichte zwischen den beiden als in ihrer eigentlichen großen Liebesgeschichte im Sinne von
das
Familiengründung,
ist ihr Leben, das sie jetzt
gemeinsames Leben, so.
Genau.
Ich glaube aber auch, dass es grundsätzlich ja oft so ist, dass diese Dinge, die mit einem gewissen Unverständnis zu Ende gehen, also sie hat ja sich wahrscheinlich jahrelang immer noch weiter die Frage gestellt, warum hast du mich da sitzen lassen, weil es war doch alles schön zwischen uns. Und ich glaube, dass diese nicht auserzählten Geschichten oft viel länger einen beschäftigen als die, wo du am Ende dich drauf verlassen konntest oder wo du irgendwie auch das Gefühl hast, okay, unsere Geschichte war schön und ich verstehe, warum sie endet und sie endet aber auch hier und wir sind damit beide fein.
Nein,
so.
Wir kennen das doch, wenn man keinen Haken hinter etwas setzen kann. Es ist unmöglich, das abzuschließen. Ich habe selbst eine Situation aus meiner Vergangenheit und das ist keine Liebesgeschichte, ne, sondern eine Zusammenarbeit. Und die Zusammenarbeit ist noch nicht mal in einem Streit auseinandergegangen, aber die Zusammenarbeit wurde beendet und mir wurde nicht die Chance gegeben, mich zu erklären.
Mhm.
Es wurde einfach die Tür zugemacht.
Mhm.
Und das ist jetzt 8 Jahre her. Kara, ich denke mindestens einmal die Woche daran.
Ja, das ist krass.
Es ist so, ich kann das nicht loslassen, weil es für mich so unfair ist. Ich finde das so schlimm, dass man als erwachsene Person nicht sagen kann, ich fühle mich gerade gekränkt, ne? Ich brauche ganz kurz 2 Wochen Pause für mich, aber dann möchte ich, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, dass wir uns einmal zusammensetzen, du darfst sagen, wie es dir geht, ich sage, wie es mir geht. Ob das was in uns ändert, ist jetzt mal erstmal dahingestellt, aber wir haben beide die Möglichkeit, uns zu erklären.
Und wir haben die Möglichkeit, damit auch natürlich es abzuschließen. Weil richtig, wenn du immer beide, du mit einem Fragezeichen am Ende da bist, it's a loop.
So geht es Jordan ja in diesem Buch. Ja? Und deswegen ist es auch, und Sarah übrigens schreibt auch, noch eine kleine andere Notiz, dass die Sympathie mit Jordan sehr schwankte, weil sie im letzten Teil die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte, dass Jordan Yash priorisiert und nicht ihr krankes Kind, weil ihr Kind hat einen Hirntumor und wird demnächst operiert. Und ein paar Tage vor der Operation fliegt halt eben Jordan zu Yash und ist an seinem Bett und nicht mit ihrem kranken Kind. So. Und wie ging das dir, Kara? Hattest du beim Lesen damit Probleme? Warst du so wie, ja klar, ich fühle, dass sie jetzt bei Jordan ist, bei Yash ist? Oder dachtest du auch, warum ist sie nicht die ganze Zeit bei ihrem Kind?
Also ich habe irgendwie, weil wir ja gerade so lange darüber gesprochen haben, dass dieser jahrzehntelange Circle oder diese jahrzehntelange ungeklärte Schleife in ihrem Kopf war, konnte ich das nachvollziehen, dass sie dahin fährt und sich so gesagt hat, okay, ich muss das jetzt einmal klären, weil das ist meine letzte Chance, das zu klären. Also ich finde, ein solches Geheimnis jahrzehntelang mit sich rumzutragen, dass du ein Kind auf die Welt gebracht hast, es zur Adoption freigegeben hast, du hast es dem Vater und deiner ersten großen Liebe nie erzählt. Und diese Person liegt jetzt wirklich im Sterben und ist halt,
es ist die allerletzte Möglichkeit.
Und deswegen habe ich das schon nachvollziehen können, aber natürlich ist es ein großer Konflikt, den die Autorin ja auch absichtlich so eingebaut hat.
Ja,
also.
Ich verstehe, was du meinst. Und dazu, also zu diesem ganzen Thema, sie muss noch eine Sache loswerden, bevor die andere Person stirbt, haben wir eine Nachricht von der lieben Julia bekommen.
Grüße gehen raus an Julia.
Liebe Julia, deine Nachricht spiele ich jetzt einmal ab.
Ich glaube tatsächlich, dass fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens Menschen hat, die ihn eine Zeit lang begleiten, die ihm was bedeuten und dass jeder Mensch eben auch Fehler macht, die er bereut, die ihn vielleicht innerlich ein Leben lang auch beschäftigen. Ich bin Krankenschwester, das heißt, ich sehe auch ganz oft Menschen am Ende ihres Lebens oder wenn sie gerade schwere Nachrichten erhalten, schlimme, dass sie eben nicht mehr lange zu leben haben. Gerade dann kommt ja sowas oft in Menschen hoch, ne? Und viele können dann Sachen nicht mehr klären. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass die Menschen sich selber verzeihen, Dinge selber verzeihen. Dann ist es auch nicht so wichtig, dass einen die anderen verzeihen, weil wenn man sich selber Dinge verzeihen kann, dann kann man das wirklich klären. Und ich glaube, gerade in dem Fall ist es auch wichtig, dass sie für sich weiß, sie hat die richtige Entscheidung getroffen für sich und das Kind.
Ja. Danke, Julia, für diese Nachricht. Ich glaube, das trifft es schon ziemlich auf den Punkt. Und auch nochmal danke für diese Bestätigung aus dem wahren Leben im Krankenhaus, wo wirklich, glaube ich, viele Leute mit dem eigenen Tod dann auch konfrontiert sind und mit diesem, wie habe ich eigentlich mein Leben gelebt? Und das ist ja auch eine Frage, die Lilly King so stellt. Also, welche Lebensentscheidung trifft man?
Wie wäre das Leben verlaufen, wenn ich
mich anders entschieden hätte?
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch das, was diesen Roman so kraftvoll macht, dass man eine Jugendliebe oder eine Entscheidung am Anfang des Lebens mitbekommt und dann so einen Cut hat zu wirklich Jahre später, wo dann viele andere Entscheidungen und viele andere Lebensentscheidungen eben schon passiert sind.
Ey, und ich glaube, das ist was, womit sich sehr, sehr viele Menschen auch identifizieren können, weil wir uns alle doch schon die Frage, also alle, die sich von Menschen getrennt haben, diese Frage auch stellen, was passiert denn, wenn ich getrennt bin? Finde ich nochmal eine neue Person? können wir nicht noch an uns arbeiten? Wie würde man, ne? Und sich dann die auch im Nachhinein die Frage stellen, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mit dieser Person zusammengeblieben wäre, wenn ich nicht in dem Moment ausgezogen wäre oder, ja? Und das finde ich, das sind so Motive in diesem Buch, ja, die einfach sehr nachvollziehbar sind und weshalb auch das die Geschichte in mir irgendwie viel ausgelöst hat.
Dazu macht Lilly King, finde ich, einen total interessanten Punkt auf, einen philosophischen Punkt, zu dem ich dich eh noch fragen wollte. Und zwar auf Seite 214 geht es darum, dass sie sich zurückerinnert an eine Podiumsdiskussion mit einer Philosophin und es geht um die Zeit. Und in Lilly Kings Roman geht es ja auch viel um die Zeit. Und diese Philosophin sagt dann, es gibt zwei Haupttheorien zur Zeit, den Eternalismus und den Präsentismus. Mhm. Ich zitiere, Eternalismus ist der Glaube, dass alles, was ist, war und sein wird, jetzt und gleichzeitig für immer da existiert. Präsentismus ist der Glaube, dass nur das existiert, was in diesem Moment ist. Davor und danach gibt es nichts. Es gibt auch keine Ausnahmen. Und ich wollte dich fragen, woran glaubst denn du? Glaubst du an Eternalismus oder an Präsentismus?
Eternalismus.
Everything, everywhere, all at once.
Ja.
Same.
Ich glaube daran und ich glaube ganz viel an Fügung. Und ich glaube, also ich glaube, eine der größten Herausforderungen in unserem Leben ist überhaupt im Hier und Jetzt zu sein. Und es gibt ganz selten Momente, in denen man wirklich im Hier und Jetzt ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also ne, der Präsentismus, ne? Mhm. Der entscheidet natürlich über so viele Dinge. Also wenn ich über die Straßen gehe, gucke ich einmal nach links und rechts. Also weißt du, das Leben kann sich sofort ändern, wenn ich nicht im Hier und Jetzt, weil das Hier und Jetzt einfach so, das ist, was Dinge entscheidet. Aber ich glaube einfach, dass die Vergangenheit die Zukunft beeinflusst, aber dass die Vergangenheit auch einfach eine große Rolle in unserem Leben spielt. Deswegen, also hängen ja auch so viele Menschen noch in der Vergangenheit fest.
Ja.
Was sind deine Gedanken dazu?
Ich glaube, es gibt halt, also ich glaube, das ist das, was eben eine große philosophische Frage ist. Gibt es viele unterschiedliche Versionen meines eigenen Lebens, die quasi nebeneinander existieren könnten in einem theoretischen philosophischen Raum? Oder gibt es halt wirklich nur genau das und alle meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, führen mich halt genau an diesen Punkt? Und das widerspricht sich ja auch noch nicht mal so doll. Mhm. Aber es ist wirklich, also ich fand es total gut, dass sie das nochmal aufgemacht hat, dieses Thema. Und das ist ja wirklich ganz am Ende des Romans, also auf Seite 214. Und ich glaube, das sind die Fragen, die sich die Protagonisten ja auch stellen. Also dieses Was wäre wenn, was ja eine ultimative Menschheitsfrage ist.
Ultimativ, ja.
Das hat mich irgendwie hat mich richtig zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Lilly Kings Buch. Es ist ein dünner Roman, man kann den schnell weglesen, man kann viele Entscheidungen anzweifeln, man kann auch Dinge, glaube ich, nicht mögen an dem Roman. Aber es ist auf jeden Fall sowas, was einen zum Nachdenken anregt und vielleicht eben auch genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich welche Entscheidungen kann ich im Hier und Jetzt treffen, dass es mir besser geht, auch nochmal in den Fokus rückt, so für das Leben.
Ja. Ich habe noch eine Frage zum Schreibstil. Mhm. Im zweiten Teil ändert sie ja die Perspektive, weil sie Yash direkt anspricht. Mhm. Ne? Wie hat dir das gefallen?
Fand ich gut.
Ja?
Ja.
Hat es dich nicht dermaßen irritiert?
Nee, dich?
Ja. Ja, weil ich kurz so war wie, ah, okay, mit wem redet sie? Ah ja, mit Yash. Und dann war ich aber im letzten Teil wieder so wie, okay, jetzt, der schreibt sie wieder. Also irgendwie, ich fand es interessant, weil es diese Metaebene einnimmt, womit der Roman ja auch anfängt, was ich vorgelesen hatte. Aber ich fand es trotzdem erstmal komisch.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja?
Es gibt diesen komischen Exkurs mit dieser Mitbewohnerin von Jordan,
ja,
die Carsten, vergewaltigt,
wie heißt die?
Die vergewaltigt und ermordet wird.
Die dann auf einmal, also die tot ist.
Ja.
Ja.
Hast du das gecheckt?
Nee, das ist ja auch noch am Anfang in der Sam-Situation, ne?
Ja.
Nee, hab ich auch nicht so.
Ich war so, dieses Buch verhandelt so viel auf so wenigen Seiten.
Wenig Seiten, ja.
Und ich habe nicht gecheckt. Also natürlich war das irgendwie so ein verbindendes Element auch zwischen Yash und Jordan, aber auf der anderen Seite war ich so ein bisschen so, hä?
Ja, nein. Also okay. Hätte ich auch nicht gebraucht. Ich finde sowieso, und das, da kommen wir ja beim Ranking noch zu der Kategorie Handlung und Plot. Ich finde es auf wenig Seiten sehr viel, was da verhandelt wird. Und ich bin immer auch ein Fan von vielleicht so ein, zwei Themen rausnehmen und dann das andere noch ein bisschen genauer erklären. Ja. So. Deswegen hätte ich diese Passage nicht gebraucht.
Ich habe es nicht gecheckt. Also wenn es irgendjemand von euch verstanden hat, was das mit dieser Mitbewohnerin da auf sich hat, dann
sagt
uns Bescheid. Falls
es irgendwie ein anderes Level hat,
wir freuen uns über Aufklärung, weil wir haben es beide nicht gecheckt.
Ich finde, wir müssen zu guter Letzt, bevor wir über die Charaktere, die wir daten würden, reden, einmal über, ich finde, eine der krassen Stärken, weil ich finde, es ist eine Stärke dieses Romans, und zwar die Emotionalität.
Ja.
Was nehme ich am Ende mit aus diesem Buch? Ich nehme mit, dass ich selten so viel geflennt habe. Also, und es ist, also ich finde, dieses Buch ist wie, ich gucke mir The Notebook an.
Mhm.
Oder ich gucke mir das Schicksal ist ein mieser Verräter an oder lese das Buch. Also Drehbücher, romantische Dramen, die geschrieben werden mit einer 99-prozentigen Heulgarantie der Zuschauenden.
Mhm.
Das ist ja, also dieses Buch wurde ja, ich meine, auf diesem scheiß Cover sind Tränen. Ja, das Lily King hat ja bewusst uns provoziert und wollte, also die war bestimmt so wie, yes, die bringe ich zum Heulen.
Ja.
Sie hat es so dermaßen geschafft. Ich habe so laut geweint. Es war ganz, ganz tragisch. Zum Glück war ich zu Hause. Felix hat sich Sorgen gemacht und war dann so wie, ich weiß nicht, ob das gut ist für dich, wenn du solche Bücher liest. Und ich so, ich liebe es, weil ich es liebe zu weinen. Aber diese ganze Passage, wenn sie Jordan, oh Mann, was ist denn heute mit mir los? Josh und Jordan, Yash und Jordan, Yash und
Josh.
Jordan.
Josh. Who's Josh?
Who's Josh? Wenn Jordan Yash im Krankenhaus besucht, ey, da ging mir einer ab. Da konnte ich gar nicht mehr. Als sie ihm davon erzählt hat, von dieser Adoption, er realisiert, sie haben ein Kind zusammen. Ich fand es so traurig, Kara, dass ich, und das finde ich, ist eine, deswegen habe ich dem Buch am Ende auch in einigen Kategorien sehr, sehr viele Punkte gegeben, weil das musste erst mal schaffen.
Ja, weil da ja so viel mitschwingt, ne? Also auch, er hat ja auch gar keine, selbst wenn er jetzt wollte, er hat ja gar keine Chance mehr, irgendwas zu unternehmen. Also auch diese Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die da irgendwie ja auch mitschwingt. Und dann irgendwie auf der anderen Seite auch dieses, es ist auch okay. Also ja, ganz,
wirklich?
Janik ist schon wieder den Tränen nahe. Ja, Leute, ich sag's euch, wie es ist.
Also ich finde das wirklich, ich fand das wirklich krass. Es kommt auf jeden Fall auf die Liste der Bücher, bei denen ich am meisten geweint habe.
Ja.
Genau. Letzte Sprachnachricht, Kara. Und zwar müssen wir noch über einen kleinen Themenkomplex reden. Denn auf der allerletzten Seite, im letzten Satz des Romans, den ich einmal kurz vorlese, steht auf einmal ein Name, den wir vorher noch nie gehört haben, und zwar von ihrem Ehemann, Silas, und der sagt, Casey, sagt Silas müde in mein Ohr und zieht mich an sich, als könne er Gedanken lesen, du bist hier. Who the fuck is Casey?
Casey ist unsere Protagonistin, die wir auch konsequent durch die ganze Folge hindurch Jordan genannt haben.
Das ist nämlich unser kleiner Plot-Twist, liebe Leute. Und dazu gab es auch eine Nachricht, und zwar von Katrin.
Richtig super fand ich den Schluss, als man erst auf der allerletzten Seite erfährt, wie die Protagonistin wirklich heißt, und das im Zusammenhang mit dem Tod von Yash fand ich schon wirklich richtig, richtig gut gemacht. Vielen Dank für den Tipp. Ich freue mich schon auf weitere Bücher. Tschüss.
Tschüss, Katrin, und danke, Katrin. Ja, Casey. Who the fuck is Casey?
Who the fuck
Hast
is
du
Casey?
Das? Ich gebe jetzt zu, ich habe gegoogelt, weil es war ja klar, dass sie Casey ist, aber ich war schon so, warum Jordan? Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich nochmal nachgeblättert und nochmal was gelesen vom Anfang und dann wurde es mir klar. Hast du, also ich, bevor ich erkläre, was ich rausgefunden habe, was waren deine Gedanken?
Erklär mal.
Okay, pass auf. Es gibt zwei Dinge. Zum einen gibt es die Situation, in der Sam jetzt sage ich Casey, in der Sam Casey am Anfang mit ins Haus bringt und Josh ruft Daisy.
Daisy, ja.
Genau. Daisy ist der weibliche Hauptcharakter von The Great Gatsby.
Ah,
Und
die nennen quasi die Girls, die sie daten, immer Daisies.
Genau, nach der Protagonistin in The Great Gatsby. Daisy ist eine sehr romantisierte und begehrenswerte Frau. Und dass sie jetzt Jordan nennen, kommt daher, dass Casey aus einem Golfteam kommt und die andere weibliche Protagonistin aus The Great Gatsby ist Jordan. Jordan ist aber eine sehr viel unabhängigere und eigensinnigere Frau, die golft, ein Golf-Champion. So, und deswegen wird sie nicht Daisy genannt, sondern Jordan. Und das ist auch quasi, das zeigt, dass es der Insider-Witz dieser literaturbesessenen Studierenden.
Das ist so funny, okay.
Und deswegen ist es Jordan.
Jordan.
Genau. Und somit wird also Casey die ganze Zeit Jordan genannt und sie wird zu einer Figur in der Geschichte der beiden Männer. Ja, und das ist nämlich auch die Frage, welches Leben lebt sie eigentlich die ganze Zeit? Und ja, wir erfahren das aus der Perspektive von Casey, aber dass sie die ganze Zeit Jordan genannt wird, macht es ja auch eigentlich zu einer Perspektive der beiden Männer. Metaebene.
Mindblown.
Noch eine kleine Sache. Es gibt einen anderen Roman von Lily King. Lily King hat viele Romane geschrieben. Es gibt den Roman Writers and Lovers. Und die Protagonistin ist Casey. Und dieser Roman spielt zwischen Teil 1 und 2.
Oh mein Gott. Dazu der Buchtipp an unsere Freundin Sarah, die sich interessiert für, was ist eigentlich zwischen Teil 1 und Teil 2 passiert.
Ja. Und auch, aber Buchtipp für mich, ich möchte jetzt auch wissen, was dazwischen passiert ist. Weil da geht es darum, wie Casey zur erfolgreichen Schriftstellerin wird.
Crazy, okay. Writers also and Lovers ist next on the list.
Und das finde ich ja geil, ne? Solche Links. So.
Ja,
das
und ist, auch ist über so die hidden, Bücher hidden, hinweg.
Ja, Easter Eggs.
Geil.
Das ist richtig geil. Das richtig ist die Erklärung geil. Zu Casey.
Ja.
Charaktere, die wir daten würden.
Yannick, wen würdest du daten?
Ey, mir fällt das ganz schwer, ne? Ich hab schon wieder, du lachst gerade wieder so. Jetzt kommst du gleich wieder mit so einer Person um die Ecke und das macht so Sinn, dass du die daten würdest. Ich nenne jetzt eine ganz komische Person, die ich daten würde, weil wir vorhin schon über sie gesprochen haben und zwar als charakterlos. Aber ich würde gerne Silas eine Chance geben.
Das war mir so klar.
Ja, aber lass mich doch erstmal aussprechen, warum ich Silas eine Chance geben möchte.
Ich weiß, wieso du ihm eine Chance gibst.
Warum?
Weil er eine Green Flag ist.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Also, aber wir wissen so wenig über Silas und nur weil Lily King ihn als Nebendarsteller aufkommen lässt, kann er ja der Hauptdarsteller meines Lebens werden.
Er ist der Hauptdarsteller der Herzen.
Nein, ich möchte wissen, wer Silas ist und was mir an Silas einfach so besonders gefallen hat. Ich finde es schon krass, dass der, wie viel Freiheit er seiner Frau lässt.
Und Verständnis.
Ja. Und dass er am Ende checkt, sie muss zu ihrer ersten großen Liebe ans Todesbett.
Ja.
Und sie muss was loswerden. Und ja, unser Kind hat einen Hirntumor und wird bald operiert, aber ich lasse sie ziehen.
Das ist eine beeindruckende Selbstlosigkeit.
Deswegen finde ich Silas ganz toll.
Ja, Silas ist toll.
Wenn du jetzt Sam sagst, dann schlag ich dir in die Fresse.
Nee, ich habe voll lange drüber nachgedacht. Und es ist irgendwie die naheliegendste Option, diesen Charakter zu daten, obwohl es heartbreaking ist, aber ich habe in dem Fall wirklich Josh gewählt.
Ja, okay. Ja, hab ich gedacht, ja, finde ich nicht so, also ich schlag dir nicht in die Fresse.
Nee, ist gut, danke. Ich gehe mit allen Zähnen hier heute raus, Leute.
Okay, erklär nochmal kurz.
Ja, also ich find diese Liebesgeschichte zwischen den beiden schon auch beeindruckend. Auch einfach, dass man ein Leben lang auf irgendeine Art miteinander verbunden bleibt und sich irgendwie schätzen kann, trotz der Verletzungen und der schlimmen Dinge, die vielleicht passiert sind, das ist und einen schönen Umgang miteinander hat und eben auch einen Umgang miteinander haben kann, wo man die Person dann in den Tod begleitet. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Und irgendwie hat es ja auch am Ende was sehr Friedvolles, wie die dann auseinandergehen.
Es ist okay, Kara.
Ja.
Ich akzeptiere das.
Danke. Hey, weißt du, was wir vergessen haben?
Nee, ich habe das nicht vergessen. Das Lieblingszitat.
Ja.
Das würde ich jetzt als Abschluss gerne vorlesen, aber ich möchte, dass du diesmal anfängst.
Mein Lieblingszitat ist auf Seite 81 und es lautet: Das Gefühl erwischt mich unerwartet. Oh, Liebe.
Ja. Oh, das ist ganz schön.
Ja.
Und das haben auch, man kann ja in unserem Ranking-Formular auch schriftliche Nachrichten an uns schicken, so wie die von Sarah und Sarah. und das hat auch jemand geschrieben, dass das sein oder ihr, ich weiß gerade nicht mehr, Lieblingszitat war.
Finde ich ganz schön.
Ganz schön.
Ja.
Ich habe eine andere Situation und zwar ist Jordan aka Casey zu dieser Zeit in Paris und redet mit ihrer Au-pair-Mami Lea. Ja?
Ich weiß, was kommt.
Und Lea sagt, wieso, also sie redet so da, wieso musst du älter werden, heirate doch, liebe doch. Also wer sagt denn, dass du zu jung bist, um zu heiraten und um zu lieben? Und dann sagt sie, was weiß der Kalender über die Liebe?
Ja.
Was weiß der Kalender über die Liebe? Finde ich mega geil.
Das ist auch richtig, richtig schön.
Kalender stellvertretend für Gesellschaft, die uns einfach Dinge vorsagt, vorlebt, Regeln aufstellt, die wer auch immer sich ausgedacht hat.
Richtig schöne Zitate und das ist auch eine sehr, sehr schöne Überleitung, finde ich, zu unserem Ranking. Wir starten rein ins Ranking und wie immer haben wir und ihr vor allem auch abgestimmt in unseren 6 Kategorien und ich muss sagen, für mich hat Lily Kings Roman vor allem in dem Bereich Sprache, man sieht es an den schönen Zitaten, die wir beide rausgesucht haben, und bei der emotionalen Wirkung abgesahnt.
Ja, also emotionale Wirkung.
10 von 10.
Also es gibt gar keine andere Möglichkeit,
es gibt keine andere Möglichkeit.
10 von 10 Punkte zu geben.
Und insgesamt hat Lily Kings Roman Herzkönig für mich eine 8,5.
What the fuck?
Ich war auch geschockt.
Ist nicht dein Ernst?
Ich war auch geschockt.
Leute,
aber, Leute,
am Anfang unserer Reise hast du immer viel strenger bewertet als ich. Und jetzt bei den letzten Titeln war ich immer strenger als
du. Ja.
Okay. Du hast.
Wir und ihr habt eine super Auswahl getroffen, was
an
die
Büchern.
Letzten Bücher betrifft.
Eine 8,5, sagst du.
Mhm.
Okay. Bei mir hat auch die Kategorie emotionale Wirkung und auch Spannung und Tempo gewonnen, weil ich habe das Buch in einem durchgelesen.
Ja.
Also es gab gar nicht die Möglichkeit, das aus der Hand zu legen. Ich fand das total toll. Ich habe weniger Punkte gegeben bei Handlung und Plot, weil ich es zu überladen fand, trotz der Kürze. Und es war auch, das muss nicht negativ sein, weil ich finde das ganz toll. Ich habe ja vorhin den Titel Mother Notebook in den Pott geworfen. Es ist einfach, es ist ein sehr wunderbarer, aber auch ein sehr schnulziger Roman und ich liebe das aber sehr.
Ja, ich auch.
Trotzdem hat der Roman weniger bekommen als 8,5, aber immer noch super viel. Ich habe dem Roman eine 7,8 gegeben. Und wir haben so viele Bewertungen bekommen wie noch nie zuvor. Danke dafür. Ihr habt auch dem Buch eine 7,8 gegeben. Ha,
yay.
Ihr und ich 7,8, Kara 8,5. Das heißt, Lily Kings Herzkönig bekommt als Endnote eine 8,0. Happy Birthday vor allem. Herzlichen Glückwunsch und Happy Birthday to us.
Happy Birthday to us. Und apropos Ranking und Bewertung, ihr könnt unseren Podcast bewerten auf allen Plattformen. Das hilft uns total in Sachen Reichweite und so weiter. Da freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar Bewertungen und Kommentare auch
auf Spotify dalasst.
Wenn
ihr uns Sterne gebt und kommentiert, weil wir ja keine Produktionsfirma, Redaktionsfirma im Nacken haben. Wir machen das ja alles selbst in unserem Wohnzimmer und das ist ganz wichtig und das würde uns ganz doll freuen, wenn ihr uns folgt, abonniert und so weiter und so fort.
Mua.
Mua. Und noch eine andere Sache, das war ja die Folge zu Herzkönig. Wir haben ja, das meinten wir am Anfang der Folge, das ist jetzt der 14. Titel. Man kann natürlich alle Folgen weiterhin hören. Ja? Also auch wenn ihr jetzt nicht, während wir gelesen haben, mitgelesen habt, könnt ihr natürlich die anderen Bücher nachlesen und danach die Folge hören. Also alle Folgen sind weiterhin online. Ihr findet auf unserer Website auch nochmal eine Folgenübersicht aller Folgen. Das dazu. Und was fehlt noch? Dann fehlt eigentlich nur noch, dass wir announcen, welches Buch wir als nächstes oder welche drei Bücher in die nächste Abstimmung kommen.
Genau, dazu gab es ja auch nochmal Fragen. Jedes Mal nach der Book Club Edition stellen wir euch drei weitere Bücher zur Auswahl, die ihr dann im Insta-Voting abstimmen könnt und Bühne frei für Yannick und unsere nächsten drei Titel.
Genau, dafür habt ihr dann immer 24 Stunden Zeit für die Abstimmung. Das heißt, jeden vierten Dienstag gibt es auf Instagram eine Abstimmung. Die nächsten Titel. Einmal auf der Longlist des Deutschen Buchpreises dieses Jahres Glaszeit von Loe Leao, erschien bei Luchterhand. Fremde Memoiren von Bell Burden, ein internationales Phänomen gerade, erschien bei Luchterhand. Und Prima Facie von Susie Miller, übrigens gerade verfilmt mit Cynthia Erivo in der Hauptrolle, erschien beim Kiona Verlag. Wir freuen uns ganz doll, für welches Buch ihr euch entscheiden werdet und freuen uns wie immer auf das Lesen in den nächsten 4 Wochen. Es gibt eine krasse neue Sache für uns, und zwar die nächste Book Club Edition werden wir nicht gemeinsam, oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, wir werden nicht gemeinsam in diesem Wohnzimmer sitzen, denn ich bin die nächsten 4 Wochen zum Drehen im Ausland und es wird eine, die Folge wird geplant rauskommen, aber es wird eine Remote-Folge. Kara und ich werden uns zueinander schalten und ich hoffe, das klappt alles technisch, aber das werden wir auf jeden Fall schaffen. Das heißt, happy reading. Wir freuen uns, euch wieder beim nächsten Mal dabei zu haben und aufs gemeinsame Lesen. Und ich finde, wir beenden diese Folge mit einem wichtigen Zitat, und zwar von Baran Kok. Fresse auf für queere Freiheit. In diesem Sinne, bis dann.
Tschüssi. Tschüss.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.